Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen!
Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Fröhlichkeit ist wie immer aufgesetzt.
Nein, bei dir nicht. Ich bin total, weil ich hatte ja im letzten Podcast gesagt, ich mache Dubai-Schokolade.
Ja, das hast du sogar versprochen.
Und jetzt ist es so, ich habe die gemacht. Und ja, als Beweis habe ich dir auch ein Foto.
Ja, was habe ich vor einem Foto? Soll ich jetzt in dein Handy beißen? Nein, ich wollte die probieren.
Da, guck, so sieht die aus.
Sieht lecker aus.
Ja, und ist auch lecker geworden. Es ist nur so, ich habe die auf dem Balkon gelagert, in Alufolie gewickelt und offenbar hat eine Elster.
Jetzt kommt die Elster-Ausrede.
Nein, ich habe die gegessen. Ja. Ja.
Klar, die Elster hat 500 Gramm Schokolade gegessen.
Ne? Also eine Tafel wiegt dann, wenn sie fertig ist, 420 Gramm hat die gewogen. Mhm. Und ich habe Materialeinsatz, 200 Gramm Tafeln Schokolade, Pistaziencreme, diese türkischen Teigfäden, Tahini.
Tahini ist so Sesam-Paste.
Ja. So 12 Euro ungefähr.
Wow, für eine Einsatz. Tafel. Na gut, die ist 400 und noch was Gramm, was hast du gesagt?
Genau, 420 Gramm.
Trotzdem, das ist natürlich ein Haufen Kohle.
Das ist ein Haufen Kohle und ich habe die Schokolade natürlich geimpft.
So, also ich bin kein Impfgegner, das sage ich an dieser Stelle mal direkt, aber geimpfte Schokolade, geht das nicht ein bisschen zu weit?
Nein.
Muss die dreimal geimpft werden, auch geboostert werden irgendwie am Ende?
Nee? Ich erkläre das mal. Viele machen ja den Fehler, sie erhitzen Schokolade, also dann viel im Topf viel zu heiß.
Ja, du musst, also so Kuvertüre oder sowas.
Na, keine Kuvertüre, ich habe Schokolade.
Richtig, normale, schon fertige Schokolade.
Weiße Schokolade erhitzt du über dem Wasserbad, das Wasserbad maximal 40 Grad, dunkle Schokolade, das Wasserbad 50 bis 55 Grad. Und dann, du nimmst also, wenn du impfen willst, nimmst du zwei Drittel der Schokolade, dann schmelzen und dann das restliche Drittel rein. Das ist das Impfen.
Ah, okay. Also dann ich brauche keinen Impftermin.
Nein.
Ich kann es selber zu Hause machen. Das
und dann
ist sehr gut.
Nochmal abkühlen lassen.
Ja.
Wieder erhitzen, dann erst verarbeiten. Dann hast du eine glatte, saubere Schokoladenoberfläche oder Schokolade, die nicht grau wird, die nicht grisselig wird. Mhm. Perfekt.
Sehr gut. Also das ist super. Ich hatte schon Angst, die Erklärung dauert noch ein bisschen länger. Dann wäre ich schnell rausgegangen auf den Parkplatz und hätte das Auto ausgesaugt. Aber es ging
es ist gut geworden.
Schön. Schön, dass ich nichts davon habe. Weil hatten wir nicht vereinbart, du bringst was mit davon?
Nein, wir hatten vereinbart, ich mache eine.
Ja, gut.
Und das habe ich getan. Und ich kann nichts dafür, dass irgendwelche Vögel bei uns den Balkon plündern.
Die klassische Elster-Ausrede. Gibt es übrigens auch beim Finanzamt. Das Elster-Programm hat nicht funktioniert. Das ist genau dasselbe.
Stimmt.
Ja, genau.
Das kenne ich.
Ja, siehst du mal. Ja, aber schön, dass es funktioniert hat. Und würdest du das jetzt, du bist ja jemand, der solche Sachen gerne ausprobiert. Und das ist ja auch toll. Würdest du das jetzt nochmal machen? Oder sagst du, eigentlich ist es die Mühe nicht wert?
Man kann das schon machen. Und ich fände es als Geschenk, wenn du irgendwo eingeladen bist. Finde ich was Selbstgemachtes immer super.
Das stimmt,
Und da so eine Tafel Schokolade mitbringen. Aber es ist schon aufwendig, weil du musst du siehst hier.
Ich würde eine kleine Einschränkung da an dieser Stelle gerne einbringen. Wenn das natürlich, wenn das Freunde sind, die ich kenne und bei denen ich weiß, wie du, die halten sich auch an bestimmte hygienische Standards in der Küche. Das finde ich nämlich auch. Also wenn zum Beispiel jetzt, so nett das auch gemeint ist, wenn uns irgendwelche Hörer und Hörerinnen manchmal irgendwie hier was Selbstgebackenes oder irgendwas schicken, was wir erstmal schon mal aus Compliance-Regeln gar nicht annehmen können. Das
und
ist schon
auch
mal das
aus Vergiftungsgründen.
Genau, weil möglicherweise mögen die Art, wie wir beide moderieren, gar nicht so und würden uns gerne tot sehen. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich diese Plätzchen dann so gerne essen würde. So lieb das auch gemeint ist, aber in der Regel bin ich da sehr zurückhaltend.
Ich lese gerade für apropos Vergiften, lese gerade ein weiteres Orhan Pamuk Buch.
Ja.
Da geht es um die Pest, die Nächte der Pest heißt es. Mhm. Und da kommt auch drin vor, dass man da so Ende des 19. Jahrhunderts in der Türkei öfter mal jemanden mit Rattengift vergiftet hat.
Aha. Das finde ich auch unfreundlich generell, aber wenn das damals so üblich war, warum nicht?
Ist ein unschöner Tod wohl, weil sehr schmerzhaft und was auch immer. Also ich wollte es nur mal anmerken.
Vermutlich so für die inneren Organe.
Nicht schön.
Ist nicht so schön irgendwie. Ne? Ich habe in der Türkei mal einen selbstgebrannten Raki probiert, den mir jemand angeboten
für
hat.
Für die Eingeweide auch nicht schön.
Und dann dachte ich, das muss dieselbe Liga sein. Das erinnert mich stark an frühere Zeiten hier in der Türkei. Und ich bin knapp mit dem Leben davon gekommen.
Ah ja, der selbstgebrannte Raki ist brutal. total.
Boah, also es Halleluja. Ist, und du musst ja auch immer mit Erblindung rechnen, ja, weil du ja nicht genau weißt, das ist nur, Destillation ist ja ein schwieriges Geschäft.
Ich habe einen Kumpel, der ist öfter in China geschäftlich.
Mhm, ja.
Und der bringt dann Reisschnaps mit.
Mhm, ja.
Und das ist ja noch schlimmer als dieser selbstgebrannte Raki, weil du sofort anfängst zu röcheln, Atemnot, ja, Erstickungsanfälle.
Da man ja nicht lesen kann, was da draufsteht. Man kennt ja diese chinesischen Schriftzeichen nicht. Vielleicht war es ja auch etwas, um Türen abzubeizen und es war gar nicht für den menschlichen Verzehr gedacht.
Das kann sein.
Das ist alles möglich, sage ich ja mal. Man weiß ja gar nicht, ob man das dann trinken soll oder nicht oder ob es Pinselreiniger war oder
ja,
sowas.
Wer weiß es?
Wer weiß es? Deshalb immer erstmal probieren, liebe Kinder. Auf jeden Fall.
So,
das war kein guter Rat.
Dann haben wir Dubai-Schokolade abgehakt.
Ja, das ist gut. Ich habe hin und wieder fragen uns ja auch Menschen, wie kommt ihr eigentlich so auf eure Gags so in der Radiosendung? Ist ja eine der meistgestellten Fragen.
Ja.
Und das hat natürlich immer mit dem Alltag zu tun. Also wir sehen, wir hören irgendwas und denken dann, das passt vielleicht zu der Figur, die wir haben. Das ist ein Wortspiel, das passt zu der Figur oder wie auch immer. Und heute Morgen habe ich gesehen, faszinierende Bilder aus Island. Da ist mal wieder so ein Vulkan ausgebrochen.
Okay.
Das passiert ja da alle Nase lang. Ja, der
Viertelfackel,
der Vierteljöckel irgendwie ist ausgebrochen und macht hier irgendwie Spritz, kam hier Lava und so weiter. Und dann sprach die Reporterin sprach da vor Ort, das ist die größte Eruption hier seit Jahren.
Ja.
Und da habe ich gedacht, bam, das ist ein Gag für Frau Viertaler.
So ist
Sie,
es.
Herr Wilinski, auf Island hat es wieder eine riesige Erektion
eine
gegeben.
Eine solche Monstererektion.
Es war eine Eruption, Frau Viertaler. Ja, und schon steht der Gag.
Schon schreibe ich ihn auf. So. Eruption hört ihr demnächst im Radio.
Hört ihr also wahrscheinlich schon in der nächsten Eruption. Moderationswoche.
Ja, genau.
Und die Podcast-Hörer und Hörerinnen wissen dann exklusiv, wo dieser Gag herkommt. Ja. Verstehst du?
Wie der entstanden ist.
Ja, wie der entstanden ist.
So entstehen Gags.
Wahnsinn.
Manchmal auch ganz anders.
Ja, natürlich.
Ja.
Also manchmal steckt auch Arbeit dahinter. Ja. Aber manchmal eben auch nicht.
Nee, steckt eigentlich, weil das ist ja noch nicht, das ist eine Pointe, ein Wortspiel.
Ja.
Und dann musst du ja darum noch eine kleine Geschichte bauen.
Genau.
Also es steckt immer Arbeit dahinter.
Absolut.
Ja, das möchte ich schon
sagen. Auf jeden Fall, ja, klar. Ja, und es gibt natürlich auch Sachen, die einem einfallen, bei denen man denkt, das ist zwar jetzt, das ist möglicherweise steckt da ein gewisser sarkastischer oder zynischer Witz drin, aber den kann man zum Beispiel jetzt im Radio nicht machen.
Ja.
Also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, und da schlägt ja die Realität manchmal das Humorbusiness, weil das ist ja manchmal wie Satire. Die Berliner Innensenatorin hat jetzt vorgeschlagen, dass für Messertäter, also brutale Leute, die verurteilt wurden wegen brutaler Messerangriffe, dass denen unter anderem als Strafe der Führerschein entzogen werden soll. Ja. Das soll so sein.
Das ist kein Witz.
Nee, das ist kein Witz. Und natürlich muss man ja drüber nachdenken, was trifft so Leute irgendwie? Das ist ja klar. Aber da habe ich dann gedacht, das meint ihr jetzt nicht im Ernst.
Nee,
wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt Messerattentäter, bin ich Gott sei Dank nicht und zum Glück gibt es ja auch nicht viele davon. Aber dann denke ich jetzt, oh verdammt, jetzt kann ich nicht mehr mit dem Auto fahren.
Sondern?
Da muss ich jetzt, also wenn ich jetzt ein Messerattentat vorhabe, da muss ich wahrscheinlich die Bahn nehmen.
Und möglicherweise?
Jetzt bin ich in Kreuzberg und ich muss vielleicht nach Friedrichshain oder ich bin in Neukölln und ich muss vielleicht rüber nach, was weiß ich, nach Charlottenburg. Da muss ich überlegen, oh, für mein Messerattentat, da muss ich erst die 3 nehmen, dann steige ich in die S-Bahn Das ist natürlich schon für den Messerattentäter, ist es auch blöd.
Und es ist auch völliger Schwachsinn, meiner Meinung nach. Was, das bringt doch nichts.
Oder du kannst natürlich sagen, als Messerattentäter, dann muss ich das Fahrrad nehmen. Beim Auto darf ich ja nicht mehr fahren.
Ja.
Dann nehme ich das Rad, dann werde ich aber vielleicht nass. Und ich finde, das muss man dann aber als Messerattentäter auch in Kauf nehmen.
So, da sieht
man wird dann auch nass.
Wie schwachsinnig manche Sachen sind.
Ich weiß schon, dass dahinter natürlich eine gute, aber das ist manchmal, denke ich, irgendwie...
Ist daneben geschossen.
Ja, kann es denn das sein?
Ziel irgendwie verfehlt.
So, also da gibt es sicherlich noch andere Sanktionsmöglichkeiten, die auch andere Menschen dann schützen vor solchen Dingen.
Ich habe... Ja. Der Trevi-Brunnen wird ja irgendwie restauriert, ne?
Trevi-Brunnen wird saniert. Ja,
oder saniert.
Ist, glaub ich, Wasser abgelassen, oder?
Ja, Wasser abgelassen.
Ja.
Und jetzt haben die Leute immer weniger Geld reingeworfen, weil kein Wasser mehr drin.
Das ist ja auch dann nur der halbe Spaß.
Ja.
Du musst ja mit dem rückwärts stehen zum Brunnen, mit der rechten Hand die Münze über die linke Schulter werfen.
Jetzt haben,
so ist es.
Jetzt haben die da einen Pool aufgestellt.
Okay.
Und, ja. Und jetzt kommt wieder mehr
wie
Geld.
Wie so ein Aufblasplanschbecken?
Nee, so ein Pool. Und das ist natürlich jetzt, ist ja. Die Challenges.
Ja, es ist ja eh schon schwer genug. Wir hatten es ja auch hier im Podcast.
Da ranzukommen.
Da überhaupt den Brunnen zu treffen. Weil du musst ja bei diesen Touristenmassen, da musst du ja ungefähr 150 Meter weit rückwärts über die Schulter werfen können, um den Brunnen überhaupt noch zu treffen.
Aber ich finde das eine gute Idee.
Ja,
das ist gut. Ja, wir stellen einen Pool auf, dann gibt es wieder mehr
Geld.
Das
ist auch für die römische Stadtverwaltung, die das ja einsammelt. Oder das sind ja irgendwelche Leute, das glaube ich geht ja auch an karitative Zwecke, soweit ich weiß. Für die ist es jetzt einfacher, das einzusammeln. Wenn die Leute versuchen, den Pool zu treffen, dann ist es nicht so verstreut, das Geld.
Ja.
Das ist so wie diese Fliegen in den Pinkelbecken für Männer, die unten in die Keramik eingelassen sind.
Die auch
sind.
Was bringen.
Damit man darauf zielt. Oder da gibt es ja auch so einen Ball, der so ins Tor baumelt oder sowas, den man treffen kann mit seinem Strahl.
Es gibt aber auch, ich habe schon in Urinalen Männer gesehen, die gesagt haben, nicht mit mir, ich schieße absichtlich daneben.
Daher kommt der Satz, ich tue keiner Fliege was zu leiden. Verstehst du? Ich spritze rechts oder links daneben. Ja, genau. Schönes, appetitliches Thema, das wir hier
haben. Ja, aber ein bisschen eklig, das mögen die Leute.
Ein bisschen eklig, klar. Ja, das stimmt schon. Übrigens, wir hatten es ja gerade von Erektion und jetzt kommen wir zu einem ernsthaften medizinischen Thema, weil bei meiner Frau in der Sendung war neulich ein Mensch, der sich mit Kardiothemen, so Herzinfarkte und sowas beschäftigte. Und der sagte, Männer, die zu ihm kommen, wegen ganz anderer Sachen, zum Beispiel wegen erektiler Dysfunktion, also es richtet sich nicht mehr so richtig auf. So, und da kann man
impotent
sehen. Ja, genau. Und das ist ein Vorbote, ganz oft. Also das ist was man bisher überhaupt nicht beachtet hat. Das ist ein Vorbote und ein super Indikator, um zu erkennen, ob jemand 4 oder 6 oder 8 Jahre später einen Infarkt bekommt.
Okay.
Weil diese Gefäße da unten rum, die sind so klein, diese Blutgefäße, und die setzen sich viel früher zu, als jetzt zum Beispiel so hier, so was man sonst so Halsschlagader und so weiter. Ja. Das heißt, wenn da schon was ist, was sich zusetzt, und deshalb läuft es dann auch untenrum nicht mehr, dann ist das schon super gut, um dann andere Dinge abzuklären. Also das heißt, für die Früherkennung ist das, so unangenehm das vielleicht jetzt für den einzelnen Typen ist, aber für die Früherkennung ist es super von solchen Dingen. Finde ich eigentlich ganz spannend.
Spannend.
Ja, absolut. Ja. Also, und man erhofft sich dadurch, eben doch viele Infarkte auch vielleicht schon viel vorher verhindern zu können und sowas.
Ist dein Penis nicht mehr intakt, droht ein Herzinfarkt.
Ja, der Reim ist ein bisschen schwierig, aber schön. Siehst du, was man hier alles lernt.
Was man hier,
wo wir gerade bei medizinischen Themen sind, ich hätte noch ein weiteres, ich war beim Hautarzt, weil so Check regelmäßig soll man ja auch immer machen lassen.
In meiner Jugend habe ich
viele Dummheiten begangen, was weiß ich, ganze Tage an der französischen Atlantikküste in der Sonne gelegen, kein Sonnenschirm, kein nix, dauernd Sonnenbrand gehabt, dieser ganze Unsinn, den man macht als junger Mensch, habe auch nicht genug gewusst, muss man ehrlich sagen, irgendwie, ein bisschen Sonnenbrand, scheißegal, tut halt weh und so weiter. Ja. Und das ist ja, die Haut merkt sich ja alles, wie wir wissen. Ja, Entschuldigung, du hattest.
Ich habe denselben Unsinn gemacht, aber ich hatte praktisch nie Sonnenbrand, weil meine Haut anders ist.
Du bist jemand, der sehr schnell bräunt, aber jetzt kommt schon Punkt 1. Dieser Hautarzt sagte zu mir, was jeder Mensch wissen sollte, jeder Bräunung geht eine Verletzung der Haut voraus. Jeder. Man hat ja immer gedacht, ja, wenn man braun wird, das ist ja der Schutz der Haut. Das ist schon der Schutz der Haut, aber der kommt verzögert. Erstmal wird die Zelle geschädigt durch die UV-Strahlen und dann wehrt sie sich mit den Pigmenten irgendwie. Also grundsätzlich ist Bräunen nicht so doll. Ne? Also das wollte er damit sagen. Also natürlich in schwächer oder stärker oder sowas.
Es gab ja dieses Schönheitsideal, weiß ist out, weiße Haut ist out. Die gab es ja lange.
Früher natürlich nicht. Weiß war früher mal.
Früher war das super hin, ja. Ne? Da hat man sich geschützt.
Die Blässe
extrem.
War was Vornehmes. Ja, genau. War reichen Leuten vorbehalten, die sich drinnen aufhalten konnten. Nicht irgendwo Feldarbeit draußen oder wie auch immer. Und das war letztlich für die Haut besser. So, und jetzt kommt's. Er sagte so Sonnenschutzmittel. Ja, soll man auch im Winter und auch im Gesicht immer wieder mal und so.
Das Im Winter?
Ja, weil die Sonne durchaus auch, je nachdem wo du bist. Ich meine, bei Skifahrern, du weißt es, wenn du irgendwo in Bergen bist, da kannst du dir aber den Zinken verbrennen, keine Frage.
Stimmt.
Ja, klar. Und dann sagte er eben so bei Schutzfaktor, die Leute sind immer noch so, ach, dann nehme ich aber nicht zu viel, dann werde ich nicht braun und so. Und er sagte,
viel.
Ja, klar, er sagte, immer irgendwie 50 nehmen oder was weiß ich.
Und viel drauf.
Weil so wie wir das machen, bleibt davon gar nicht viel übrig. Der sagte, so wie wir, die meisten Menschen sich eincremen, bleibt von einem Schutzfaktor 50 in der Regel 10 bis 15 als Schutz übrig.
Weil sie zu wenig draufpacken.
Genau.
Ja, klar.
Du müsstest allein fürs Gesicht, nur fürs Gesicht, müsstest du einen gehäuften Teelöffel nehmen, damit das Schutzfaktor 50 wäre. Also wir nehmen alle zu wenig. Aber das ist dann sozusagen schon mit einkalkuliert. Du solltest nur wissen, du kannst ja nicht 50 Mal so lange in der Sonne bleiben, sondern maximal 10 Mal oder 15 Mal.
Ich habe ja einen 5-Liter-Kanister.
Auf dem Rücken.
Und mit dem übergieße ich mich immer.
Genau.
Nein, aber das stimmt, ja.
Ja, ja, das ist wohl so, weil einfach durch die Dicke, niemand möchte natürlich das so dick auftragen. Ich bin eh kein Fan von Eincremen, aber man muss es natürlich. Und deshalb ist der Schutzfaktor einfach nicht so hoch.
Ja.
Ne? Also das nur mal, was man hier heute...
Das ist ja Wahnsinn.
Das ist doch irre, was man hier lernt.
Wir lernen auch,
das ist ja
Freunde von mir, die es sich leisten können, waren gerade in Alba.
Ja.
Und haben dort, Alba ist berühmt für die weißen Trüffel.
Die so teuer sind dieses Jahr wie noch nie.
Ja, ich war einmal in Alba und habe da auch zur Trüffelzeit mit einem Freund, war da 2 Tage und habe das sehr genossen. War arschteuer, aber ich habe den Fehler gemacht.
Am
ersten Abend kam der und hobelte Trüffel über die
Signore.
Nudeln.
Signore!
Genau, Signore!
Noch ein bisschen mehr hier irgendwie.
Und dann, ich sagte halt nicht Stopp.
Ja.
Weil ich nicht wusste, dass du Stopp sagen musst. Und der hobelte und hobelte, bis ich dann irgendwann war so viel, dass ich gesagt habe, okay.
Ja.
Und dann ist er zum Wiegen gegangen und dann kam er mit der Rechnung und mich hat es vom Stuhl gehauen. Weil, ja klar, ich dachte, das ist ja alles
Das wusste ich jetzt aber auch nicht, dass die dann das nachher...
Der wiegt, natürlich, der wiegt den vorm Hobel und danach.
Ja.
Und ich unterstelle keinem Italiener was Böses, aber es soll Leute geben, die...
Die haben einen zweiten Trüffel in der Jackentasche, der schon komplett runtergehobelt ist.
Du solltest darauf bestehen, in manchen Lokalen, dass vorher schon vor deinen Augen gewogen wird.
Boah, war das Zeug ist irre teuer und dieses Jahr besonders teuer, weil die Ernte wohl auch sehr schlecht ist.
Okay.
Und da habe ich jetzt auch, habe ich neulich Artikel drüber gelesen und einer war mal wieder überschrieben mit Klimawandel irgendwie sorgt für weniger weißen Trüffel. Und das ist ja bei allem, was natürlich an dem Klimawandel und ich bin der Letzte, der das irgendwie leugnet, aber es ist natürlich auch der Trend, da alles, was da draußen passiert, dem Klimawandel zuzuschreiben.
Ja, die Trump-Wahl zum Beispiel.
Weil es liegt auch eindeutig am Klimawandel. Das ist immer so eine Sache, weil das natürlich, wir wollen ja Affekte auslösen, wir Medienmenschen, und Klimawandel ist immer ein Hingucker, oh Gott, das jetzt auch. Und dann liest du diesen Artikel weiter über die weißen Trüffel in Alba und dann stellst du aber fest, ja, der Klimawandel könnte schon auch eine Rolle spielen, aber vor allen Dingen liegt es daran, dass da in den letzten Jahrzehnten jede Menge Wälder abgeholzt wurden, um Weintrauben zu pflanzen, weil der Wein aus dem Piemont ist natürlich auch ein Hammer, logischerweise. Und deshalb sind weniger Wälder da, in denen Trüffel wachsen. Der Trüffel wächst nun mal nicht im Weinberg, sondern im Wald. Und das ist wohl die Hauptursache.
Aha.
Also es ist, deshalb ist die Schlagzeile mal wieder, ja, wir haben wieder was mit dem Klimawandel, aber wenn du es dann mal liest, ist es also bestenfalls ein Mosaikstein des Ganzen.
Es ist eine Schlagzeile-Schere und zwar eine gewaltige.
Ja. Und das nervt eben. Das ist genau, wie du gerade sagst, irgendwie mehr Falschparker liegt auch am Klimawandel und was weiß ich nicht alles. Ja. Ich habe ja auch gehört, dass es im Sommer in Freibädern so Ausschreitungen gibt. Da gab es ja auch allen Ernstes Menschen, die gesagt haben, ja, das liegt am Klimawandel, weil die jungen Menschen, denen ist zu heiß und dann müssen sie anderen halt mal aufs Maul hauen. Und das... ich habe es jetzt verkürzt, aber das war so sinngemäß die Darstellung. Und dann muss ich ehrlich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen bei den Medien, reißt euch zusammen. Ja. Lasst ab, wie wir
gerade
sagen.
Seid auf einem falschen Weg.
Ja, auf einem völligen Irrweg. Klar. Na, es liegt nicht immer am Klimawandel.
Du kennst Dr. Nefario?
Dr. Nefario ist eine Comic-Gestalt, also Animationsgestalt aus, Moment, ich hab's gleich, Ich einfach unverbesserlich.
Genau. Und der hat ja im 4. Teil, hat er einen Fahrtblaster erfunden.
Den habe ich nicht mehr gesehen. Ich habe nur die ersten 2 Teile, glaube ich, gesehen. Okay.
Und jetzt
ein Fahrtblaster. Fahrt für alle, die des Englischen nicht mächtig sind, ist Furz.
Ja.
Also sozusagen eine Furzkanone.
Und jetzt gibt's den Minions Ultimate Fahrtblaster. Der in Großbritannien schon in der Top 20 der beliebtesten Spielzeuge, die man zu Weihnachten verschenkt.
Das heißt, unterm Baum liegt die Furzkanone in Großbritannien.
Das ist total geil.
Schön. Ja, und die wird ja keine Fürze ausstoßen, oder?
Jetzt pass auf.
Ja.
Ich habe hier die Beschreibung.
Ja.
Der Ultimate Fartblaster bringt lautlose, aber stinkende Fürze auf ein ganz neues Level. Diese Furzpistole macht nicht nur mehr als 15 Furzgeräusche, sondern schießt auch Nebelfurzringe mit Licht ab und sie riechen. Wählen Sie zwischen stinkigem Duft oder Bananenduft, also das ist das, was die Minions mögen.
Banana.
Und dann gibt es echte Nebelringe, die bis zu 6 Fuß weit schweben. Das, ja. Und der kostet, pass auf, der kostet hier, glaube ich, 34,99. Gibt es in allen guten, führenden Spielzeuggeschäften, der Ultimate Fahrtblaster.
Stille Nacht, stinkige Nacht.
Ja, genau.
Und da habe ich dann, die Furze nicht stinken.
Da habe ich dann gelesen, dass, in der, ja, dass das bei den Briten eine große, lange Tradition hat, der Furz. Also,
der Weihnachtsfurz?
Ja, nein.
Ach so, nein.
Das Heinrich II. Hat im 12. Jahrhundert einen Hofnamen gehabt, der hieß Roland the Father.
Okay.
Und der dem Monarchen zu jedem Weihnachtsfest hat seinen Lieblingstrick vorgeführt. Ja. Einen Sprung, einen Pfiff und einen Furz, alles im gleichen Moment.
Wow.
Und dafür hat Roland, der Vater, ein Anwesen in der Grafschaft Suffolk geschenkt bekommen.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Das heißt, also wir könnten, nein, das machen wir nicht. Also wir versprechen hier eh schon seltsame Dinge, aber gleichzeitig hochzuspringen, zu pfeifen und zu furzen, das muss doch möglich sein. Also wenn ich dafür ein Grundstück in Suffolk bekomme.
Ja, er musste das schon öfter vorführen und es musste immer klappen.
Das musste auch immer synchron sein.
Es musste immer, nee.
Ja. Und aber auf Kommando kann man nicht immer als Mann. Nein. Ja, klar. Das ist so eine Sache. Ja, klar. Also, interessant.
Als, auf Kommando kann man nicht immer
als Mann. Da können Furzer doch offensichtlich mit punkten. Ja. Zumindest damals in
es
den
gab, Es gab ja, früher gab es ja diese Kunst, in Frankreich, diesen Kunstfurzer.
Genau,
der auch Melodien gefurzt hat. Und Kerzen auf drei Meter Entfernung ausgefurzt.
Toll. Also, früher war wirklich alles besser.
Ja.
Aber jetzt mit dem Ultimate Fahrtblaster kommt die gute alte Zeit zurück. Und schon im Weihnachtszimmer.
So, du hast dir eine sehr gute Frage gestellt, wie ich finde.
Ja.
Wo sind die Treibsandtoten im Film?
Ja, die Treibsandtoten sind mehr oder weniger verschwunden. Die habe nicht nur ich mir gestellt, sondern das habe ich neulich in einem Gespräch gehört. Da ging es um irgendwie so Cineasten oder sowas, haben sich unterhalten. Und da war es so, dass früher in Actionfilmen, in Abenteuerfilmen, der Treibsandtote war ein sehr gern genommenes Mittel von Drehbuchautoren und Regisseuren. Also Verfolgungsjagd und irgendwann landete der Böse oder auch der Gute irgendwie im Treibsand und dann sagst du, Panik und dann versanken diese Menschen in so einem Treibsand.
Und es war immer toll.
Das war ein beliebtes Mittel.
Ja, weil Bösewichte sind immer verschwunden im Treibsand.
Genau.
Auch Sumpf. Früher gab es viel mehr Sumpftote, aber bleiben wir bei den Treibsandtoten. Und die Guten wurden im letzten Moment gerettet von einem, der einen Stock hinreichte und dann,
Genau. So, und jetzt war, das Phänomen ist, eigentlich seit der Jahrtausendwende ist der Treibsandtote verschwunden aus dem
Film. Warum?
Ja, ich finde es auch. Ich finde es traurig. Also hier müssten auch irgendwelche Tatortregisseure oder ich weiß jetzt, ist natürlich jetzt schwierig, wenn du so Soko Köln, so eine Vorabendserie oder so, ist natürlich, es wird jetzt schwierig sein, in Köln-Bickendorf irgendwo Treibsand zu finden oder sowas.
Ja,
aber egal. Es wären zumindest mal wieder
eine
Idee.
Aber es wäre eine Idee.
Ja, klar. Und man fragt sich dann, es gibt ja wirklich dann so, so Moden. Das gab es ja dauernd und jetzt will es aber irgendwie niemand mehr. Ich glaube, Indiana Jones, da gab es auch noch irgendwie. Harrison Ford, waren da nicht auch noch?
Doch, da gab es.
Treibsand, spielte auch noch eine Rolle.
Ne? Ja, da spielte alles eine Rolle. Und auch der Treibsand. Dazu muss man wissen, dass man im Treibsand eigentlich...
Man kann gar nicht umkommen im Treibsand. Man kann durchaus da drin versinken, aber so wie es im Film dargestellt wird, das ist fast nicht möglich.
Wenn
weil irgendwann ist dein Auftrieb wohl so, also es funktioniert
wenn
nicht.
Wenn man mit dem Kopf voraus rein springt, dann könnte
vielleicht
es klappen.
Ja.
Dann
dann hat man aber auch einen Haufen anderer Probleme schon vorher, glaube ich. Und dann ist der Treibsandtod vielleicht eine gnädige Sache, das weiß ich nicht. Aber es ist, gibt es nicht mehr.
Wir haben jede Menge Mails bekommen, wir sollten da vielleicht auch nochmal...
Ja, das stimmt, unbedingt. Erstmal vielen Dank dafür. Und da kommen ja schöne Sachen, übrigens auch viel Lob irgendwie, dass wir Menschen die Zeit versüßen und dass wir ihnen manchmal sogar über eine schwierige Zeit hinweg helfen, weil wir auch immer wieder mal zum Lachen anregen. Das freut uns. Das ist schön.
Martin fragt, was ist aus dem 48 Stunden gegangenen Teig geworden fürs Baguette?
Richtig, du hast ja, bevor du dich der Dubai-Schokolade gewidmet hast, wir werden ja demnächst eine Dubai-Welle bekommen.
Genau,
Es wird Dubai-Schnitzel geben, Dubai-Spülmittel,
alles.
Dubai-Shampoo. Es wird alles jetzt Dubai sein, weil damit lässt sich viel Geld verdienen. Und du hast mal Baguette selber gemacht.
Ja, 48 Stunden den Teig gehen lassen, ist super geworden. Er will jetzt das Rezept, das habe ich nicht dabei.
Ja, dann musst du es ihm, es war ja eine Mail. Das kannst du ihm
vielleicht
schicken.
Ach so, kann ich ihm schreiben.
Das könntest du
ihm schreiben.
Ich schreibe sie. Das geht so, weißt du, wenn man eine Mail kriegt, kann man auf Antworten
gehen. Das ist sehr gut, das ist ein guter Tipp.
Ja, oder?
Dann haben wir haben ja darüber gesprochen, dass verheiratete Männer auf der rechten Seite, glaube ich, ne?
Ja, auf der rechten Seite liegen im Partnerbett.
Irgendwie. Und geschiedene auf der linken.
Ja, und das ist also eine empirische Untersuchung. Und wir haben es dann an uns beiden getestet und in der Tat, ja, da stimmte es. Und dazu haben wir doch viele Reaktionen.
Jo gehabt. Schreibt, ich bin zum zweiten Mal verheiratet. In meiner ersten Ehe hatte ich die linke Bettseite, jetzt in meiner zweiten schlafe ich auf der rechten. Jedes Mal ist es der weitere Weg, wenn ich nachts mal raus muss. Ja, das ist.
Dann hat er aber alles falsch gemacht.
Alles falsch gemacht. Ja. Und dann kommt noch,
ja,
die Frage: Ja, von welcher Seite aus guckt man denn aufs Bett?
Ja.
Naja.
Naja, wenn man davor steht.
Davor steht.
Also ja, doch nicht, wenn man hinterm Bett steht.
Am Fußende.
Ja, ja.
Nicht am Kopfende, ja, weil das Kopfende ja ganz oft an der Wand ist.
Ja, also die wenigsten Menschen steigen auch übers Kopfende ein ins,
ja,
Bett, oder? Weiß ich nicht. Also,
das ist,
ja,
eine, ich nenne den Namen nicht, aber eine dämliche Frage.
Ja, es möchte ja auch nicht jeder genannt werden.
Nein.
Okay. Ja.
So, und dann hat Thomas, Thomas, wer?
Ja, 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 jetzt schleppt sie gerade ein bisschen.
Moment.
Also, ja. Dann kann ich schnell ein...
schieb was ein,
ich,
ja.
Ich schieb eben was ein. Ich habe heute geerntet bei mir auf dem Balkon. Und wir
Marihuana?
Es ist 2 Grad Außentemperatur war heute früh.
Ja.
Und wir haben den, heute ist der 21. November. Und ich habe tatsächlich 4 Tomaten noch geerntet. Und das ist total irre. Klimawandel, wollte ich gerade sagen.
Oder, ist der Klimawandel.
Oder Trump.
Ja.
Aber dieses Jahr war wirklich alles so irrsinnig spät. Und die schmecken sogar noch. Das ist echt lustig. Da hingen noch 4 kleine, so winzige halt, so Cherry-Tomaten. Die werden auch nicht mehr so groß.
Ja.
Also wirklich, wirklich nur noch so groß wie so ein Daumennagel.
Und diese winzigen, kleinen, süßen Tomaten hast du gegessen.
Ja, was soll denn sonst aus denen werden? Ich meine, die werden bis nächstes Jahr.
Lass doch
Frühjahr
mal die Tomaten
hängen.
Leben.
Ja, ja, sicher. Die Tomaten
Killer.
Können ja auch nicht überwintern da draußen. Die Himbeere schon. Und deshalb komme ich auch drauf. Es ist hier zumindest im Badischen, ja, auf den Märkten, Wochenmarkt und so, liegen immer noch Himbeeren. Und da denkst du, alles klar, kommen irgendwie aus...
Sind
von hier.
Ja,
es
natürlich.
Gibt in der Tat so späte Sorten, die jetzt bis November
sind
noch irgendwie...
die Späthimbeeren, die wieder, ja, Spätburgunder sehr spät
Das sonnige
wachsen.
Und milde Klima, ich zitiere aus einer dpa-Meldung, in Südbaden helfe dabei... In Norddeutschland könne eine Ernte dieser Art kaum noch stattfinden, aber es geht so, dass etwa 100 Hektar Fläche, zum Beispiel auch Erdbeeren oder Himbeeren in Südbaden, ja, nach wie vor bis November kann man da ernten.
Sehr gut. Also bedenkenlos Himbeeren kaufen.
Ja, also man kann schon immer gucken, wo die herkommen.
Ja.
Gestern war ich im Supermarkt und habe so Blaubeeren in der Hand gehabt, so ein Schälchen Blaubeeren.
Aus woher?
Und, ja, eben. Ich wollte einfach nur gucken, wo sie herkommen. Komm, du darfst mal raten.
Indien.
Nee, aber es ist ähnlich weit weg, ja. Wo kamen die her?
Also irgendwo aus Asien.
Nee,
Afrika.
Südamerika.
Südamerika, ja.
Aus Peru.
Gut.
Und zwar die Bio und die billigen und die teuren kamen alle aus Peru. Peru scheint das Blaubeerland irgendwie, das Heidelbeerland der Welt zu sein.
Peru ist überhaupt ein Freund von mir, ist, ja, Peruaner.
Ja.
Der war jetzt mit seiner Frau, die waren 3 Wochen da.
Den kenne ich auch, Jorge.
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 Netter,
genau,
Mensch.
Ja, sehr,
ja,
netter Mensch. Und die waren 3 Wochen da und er hat gesagt, wir wollten das.
Ja.
Weil Lima ist die Hauptstadt,
ja,
des Essens weltweit mittlerweile wohl.
Oh, echt?
Ja, es gibt, aha, so viele gute Restaurants wie nirgends sonst auf der Welt.
Also dem Peruaner verdanken wir zum Beispiel das Ceviche.
Diese, ja,
dieser marinierte, ja, rohe Fisch mag nicht jeder. Ich liebe es. Ich finde es total lecker.
Und er sagt, ja, wir waren jeden Tag,
ja,
mittags und abends essen.
Okay.
Und wir haben viel zugenommen, ja, aber es muss so fantastisch, ja, gewesen, ja, sein. So,
und natürlich zu Preisen, die für Europäer...
es gibt auch, ja, auch da 3-Sterne-Restaurants und was auch, ja, immer, okay, die arschteuer sind, aber, ja, natürlich,
ja,
für uns sehr erschwinglich.
Ja, ne? Ja. Ja, aber da haben wir es wieder. Lima-Wandel. Verstehst
Lima.
Du? Also das Essen ist da schon besser. Es liegt am Lima-Wandel, dass das Essen da schon besser, ja, ist als bei uns auf jeden Fall. Ne?
Markus hat auch noch eine Frage. Ja. Er schreibt, ich habe in Erinnerung, dass Sascha Zeus mit einer Autofähre entlang der Atlantikküste in die Region von San Sebastian gefahren ist. Das stimmt.
Ja, ja, also du bist von England aus. Das ist ja eine total kuriose Fähre von Plymouth.
Ja, von,
ne,
Plymouth aus nach Santander. Die geht nach Bilbao und nach Santander.
Genau. Da fahren alle Engländer auf diese Fähre,
ja,
in Plymouth. Nach einer Stunde sind die alle betrunken.
Das kann ich bestätigen. Ja, ja, das ist so.
Genau. Haben das Fahrzeug verlassen und sind an der Bar,
ja,
und fahren dann am nächsten Morgen auf der falschen Straßenseite von dieser Fähre.
Genau.
Weil das ja auch für Engländer immer ein gewisses Risiko.
Die meisten enden im Meer.
Genau. Ja, ja. Ah. Aber es finde ich eine faszinierende Fährverbindung, ja, super, weil du gut, dir ja eine Riesenstrecke sparst. Ja, ne?
Und du kommst aus dieser britischen Kultur und dem britischen Wetter, ja, das schwierig sein kann, aber ja, nicht immer so schlimm ist, dann wirklich in die Hitze Spaniens. Das ist toll.
Ja. Wobei man das nicht überschätzen sollte. Mein Sohn hat ja ein halbes Jahr in Bilbao studiert. Ja. Also die Hitze Spaniens ist im Norden nicht immer,
ja,
so.
Aber
also,
im Sommer schon.
Wenn man, ja gut, also im Sommer, der Sommer dauert da ungefähr 3 Wochen, ja, an der Biscaya-Küste.
Und dann muss man halt in diesen 3 Wochen fahren. Das ist ja, ja, genau. Du hattest mir auch noch erzählt von deinen Slip-Einlagen.
Nein, nicht von meinen.
Nicht von deinen.
Nein. Aber ich habe,
dann habe ich was falsch verstanden.
Nein, ich bin ja immer interessiert auch an so Sachen, die mit Werbung zu tun haben. Ja. Was ist ja, wir arbeiten ja auch mit der Sprache, mit dem Wort und was lassen sich so Werbetexte überlegen. Und da gab es jetzt Werbung für eine neue Slip-Einlage von Always. Irgendwie, glaube ich, eher biologisch, weniger Kunstfasern und so, ja, weiter. Ganz gute Sache alles und so. Darum geht es aber gar nicht. Aber dieser Werbespot begann mit den Worten: Ich denke gern an mich selbst, sagte eine junge Frau. Und das tauchte dann noch zwei, dreimal auf.
Für eine Slip-Einlage?
Ja. Ich überlege, ja, wenn ich so eine Slip-Einlage kaufe. Ich meine, ich bin jetzt keine junge Frau, aber denke ich dann normalerweise nicht an mich, sondern an andere, wenn ich an Slip-Einlagen denke?
Nee, du denkst, wenn du Slip-Einlagen kaufst, also, denkst du, ja, an dich.
Also ich habe den Spruch, ich denke gern an mich selbst, jetzt nicht so mit Slip-Einlagen in Verbindung gebracht. Aber da hat sich ja eine Werbeagentur, hat sich da was überlegt. Und dann, wissen Sie, dann stehen Sie vor diesem Regal und da sind das ist die neue Always-Gedöns mit Flügelchen und bla.
Und dann
denken Sie, ich denke gern an mich selbst.
Jetzt denke ich mal an mich.
Ja, jetzt nehme ich mal die Always.
Ich meine, ja, wenn ich Dubai-Schokolade kaufe,
ja,
ich denke jetzt an mich.
Ja, du denkst ja ausschließlich beim Essen an dich selbst, aber
ja,
das ist ein ganz anderes,
also sagen,
Thema.
Aber,
ja.
Gut, jetzt, ja, kaufe ich. Ich, ja, frage mal jemand, der öfter Slip-Einlagen kauft.
Aber ich finde es schon interessant, wie so Werbung funktioniert, weil Werbung soll ja niemals eigentlich für das Produkt werben, gute Werbung. Gibt übrigens eine Serie, die ich bei Freunden geguckt habe, weil die bei Netflix, ja, läuft, ja, Mad Men. Da geht es so um, ja, eine Werbeagentur in den 60er.
Ah, kann ich nicht gucken, weil ich habe
ja, ja,
hab
und ich habe es auch nur bei Freunden,
ja,
gesehen. Ja. Und da kommt eben, was ganz gut rauskommt, außer dieser Macho-Kultur, die damals gnadenlos, ja, war. Also wie Männer da mit Frauen umgegangen sind, ist wirklich, Alter, da schüttelst dich. Und wir reden noch über die 60er Jahre und nicht irgendwie über das vorletzte, ja, 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 Jahrhundert oder sowas. Aber da geht es eben auch darum, dass diese Hauptfigur, dieser Texter sagt, du musst ja ein Gefühl verkaufen. Es geht gar nicht um das Produkt, ob das kann oder das kann oder sowas, sondern Werbung transportiert so
Image,
ein
Gefühl,
so ein Gefühl,
ja,
oder so ein Wohlfühlen oder wie auch immer und so. Und vielleicht haben die sich auch bei der Slip-Einlage gedacht, ich denke gern an mich selbst. Ich weiß
es wäre auch für den Fahrtblaster.
Ja.
Ich denke gerne an mich.
Nimm das. Genau. So, hier kommen wir zu einem natürlichen Ende, ja, an dieser Stelle. Und haben aber natürlich wie immer auch noch einen wichtigen Tipp für euch.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.